Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf diese Reise. Sie haben sich angemeldet zu einer Rundreise durch den Kolosserbrief. Wir haben eine neue Themenreihe gestartet letzte Woche und wollen uns gemeinsam mit diesem Brief des Paulus beschäftigen. Und wir wollen, dass diese Reise etwas wird, das euch nicht so lässt, wie ihr seid. Und bekanntlich sagen wir ja immer wieder, das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Und deswegen möchte ich dir heute auf dieser Reise Mut machen, auf das Wort Gottes zu hören und dich durch sein Wort verändern zu lassen. Sei herzlich willkommen, reise mit uns. Ich bin heute dein Kapitän oder dein Reiseleiter. Wir haben uns letzte Woche den ganzen Brief eigentlich schon angeguckt, aber eben nur ganz, ganz kurz, in aller Schnelle, in aller Geschwindigkeit. Und was wir festgehalten haben, ist, es gibt dort Hoffnung, und zwar, dass dort Menschen sind, die an Jesus Christus glauben, aber es gibt auch ein Problem, und das Problem ist, da entstehen Gruppierungen, da sind Menschen, die auf einmal beginnen, von Jesus abzulenken, die sagen, ja, Jesus schon, aber was ist denn mit der menschlichen Weisheit? Oder ja, Jesus schon, aber was ist denn nun mit den ganzen Gesetzen und müssen wir die nicht auch halten? Und so beginnt ein Problem und Paulus zeigt auf, es gibt einen Herrn der Gemeinde, das ist der Kopf der Gemeinde, der Kopf des Leibes und das ist Christus und haltet daran fest. Könnt ihr da mal umschalten? Genau. Jawohl, danke. Also, das rote Männchen, der Kopf ist gelb, das soll erinnern, Christus ist das Haupt der Gemeinde, also er lenkt und leitet die Arme, die Beine, all das, was der Körper tut, soll von diesem Kopf geleitet werden. Und die Gefahr ist die, dass dieser Kopf nicht mehr vorhanden ist. Oder dass sie mehr und mehr diesen Kopf ersetzen, schleichend, dass die Gemeinde nicht mehr davon geleitet ist. Und heute wollen wir uns mit einem Schatz beschäftigen. Also wir wollen einen Schatz entdecken auf dieser Reise. Denn Paulus beginnt, nachdem er kurz erzählt, was Sache ist, damit, dass er ein Gebet spricht. Er beginnt damit und dankt darüber, dass was die Kolosser sind. Und heute ist unser Überthema, wir haben den Kolosserbrief in drei große Teile eingeteilt, Christus ist das Haupt. Also in nächster Zeit soll jede Predigt darauf ausgerichtet sein, dass wir verstehen, was die Kolosser verstehen sollen, nämlich Christus ist Chef. Was auch immer, wie auch immer, wo auch immer es hingeht, Christus ist Chef. Das sollen die Kolosser verstehen. Und unser Thema ist heute, Gott sei Dank, ihr habt Christus wirklich erkannt. Also er dankt für die Kolosser. Ich möchte mit uns diesen Text lesen, bevor wir dann uns den im weiteren Verlauf anschauen und möchte mit euch die Verse 3 bis 8 im ersten Kolosserkapitel lesen. Dort schreibt Paulus und sagt, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Jesus Christus, an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Er beginnt mit Dank und er erwähnt hier einen Epaphras. Und dieser Mann ist der Begründer, könnte man sagen, dieser Gemeinde. Er hat angefangen, von Jesus zu erzählen und Menschen haben sich bekehrt, haben zu Jesus gefunden und daraus ist die Gemeinde entstanden. Also nicht Paulus ist der Gemeindegründer, Paulus kennt bis dato die Gemeinde gar nicht. Aber er hat von ihnen gehört. Und er hat unter anderem deswegen gehört, weil dieser Epaphras ihn im Gefängnis besucht. Paulus sitzt im Gefängnis, während er diesen Brief schreibt übrigens. Also dieser Epaphras, er hat diese Gemeinde und er freut sich an dieser Gemeinde, aber es gibt eben dieses Problem. Und er ist mit seinem Latein am Ende. Er weiß nicht mehr weiter. Wie soll es weitergehen? Dieses Problem scheint ihm ein Problem zu sein, dass die Gemeinde nach und nach oder die Wahrheit nach und nach aushöhlt. Und so besucht er diesen Paulus, fährt ziemlich weit, macht eine große Reise und er begegnet diesem Paulus. Und ich wette, sie freuen sich. Zwei Brüder im Herrn begegnen sich und Paulus will natürlich wissen, wie geht es der Gemeinde? Wie ist es? Und Epaphras beginnt und erzählt, diese Gemeinde fließt über vor Liebe zu allen Christen. Nicht nur zu den Kolossern, sondern zu allen Christen. Man merkt ihnen diese Liebe ab. Und Paulus denkt sich, oh, das hört sich toll an. Wunderbar, toll. Und was gibt es denn sonst noch? Und dann schwindet so das Lächeln beim Epaphras. Und er wird ernst und sagt, ja, aber es gibt auch Schwierigkeiten. Und Paulus sagt, was ist denn los? So stelle ich es mir zumindest vor. Und Epaphras sagt, auch wenn sie Christus erkannt haben, auch wenn sie an diesen Christus glauben, gibt es dort Gruppierungen, gibt es dort Menschen, die beginnen, daran zu zweifeln, ob Christus reicht. Ob nicht vielleicht doch all die Weisheit der Griechen, all die Philosophie, all das Denken, ob nicht doch vielleicht die Engelanbetung, die Anbetung von Sonne, Mond und Sternen nicht doch noch auch nötig ist. Und da gibt es auch noch die Juden, die pochen darauf, dass es zwar wichtig ist, an diesen Christus zu glauben, aber was ist denn nun mit den 10 Geboten und der Beschneidung und all diesen Dingen? Und wieso feiern wir Sonntagsgottesdienst? Der Schabbat ist doch am Samstag. Und so beginnt er und sagt, die Christen dort beginnen zu zweifeln. Und sie verlieren mehr und mehr diesen Christus aus ihrem Blick. Und weil das geschieht, fängt es in ihrem Glauben an, wirksam zu werden, dass sie diesen Christus nach und nach vergessen. Oder zumindest ihn nicht mehr an den Platz stellen, wo er hingehört. Und ich glaube, das macht den Paulus wirklich sehr traurig. Und so beginnt er eben, diesen Brief zu schreiben und er ermutigt sie. Und das Interessante ist, er beginnt mit Dank, denn es gibt genug zu danken. Aber er geht weiter und möchte ihnen aufzeigen, was da nicht in Ordnung ist. Und das Spannende ist, wenn wir uns dieses Gebet durchlesen, dann wird dort schon sichtbar, worauf er letztendlich hinaus will. Und er beginnt damit und sagt, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, immer dann, wenn wir für euch beten. Also hier gibt es jemanden, dem Dank gebührt. Und interessant ist, wem dankt er, zu wem betet er? Zu Gott. Aber warum? Weil sie Christus erkannt haben. Und spannend ist hier heißt es, unseres Herrn Jesus Christus. Und das Wort Herr im Griechischen Kyrios ist der Ausdruck sowohl im Alten als auch im Neuen Testament für Gott, für Jahwe. Also für den Gott, an den die Juden glauben. Und er drückt hier aus und sagt, wer ist denn Jesus eigentlich? Wer ist denn dieser Christus, den ihr erkannt habt? Christus bedeutet Messias oder auch Gesalbter. Christus bedeutet jemand, den Gott sich auserwählt hat und gesandt hat, um euch zu retten. Das ist der Messias, auf den sie gewartet haben aus dem Alten Testament, der sie retten sollte. Und Paulus sagt, diesen Christus, der Jesus ist, habt ihr doch erkannt. Dafür muss ich einfach Danke sagen. Das heißt, er hat etwas gehört, von diesem Epaphras und er ist wirklich dankbar dafür. Das Erkennen dieses Christus ist nicht einfach nur ein, ja, ich glaube schon, dass er es ist, sondern Erkennen ist, geht viel tiefer. Also ein Erkennen, das bedeutet ein echtes Kennen. Zum Beispiel wird dieses Wort Erkennen sogar gebraucht, wenn beschrieben wird, dass eine Frau und ein Mann Intimität haben. Dasselbe Wort wird dort gebraucht, wenn zum Beispiel, wenn es dann heißt im Mose, Adam erkannte Eva. Also es ist eine Tiefe, die so viel mehr ist als ein bloßes, ja, den kenne ich. Und er sagt, und das ist bei euch geschehen. Ihr habt erkannt. Und woher weiß Paulus das? Warum ist er sich so sicher, dass sie erkannt haben? Er sagt, weil es gibt ein Merkmal dieser Erkenntnis. Und das Merkmal ist einmal der Glaube, ihr glaubt das wirklich. Und noch wichtiger, der Glaube drückt sich aus durch eine Liebe zu den Geschwistern. Und jetzt mal ehrlich, lieben ist schwer. Auch zwischen uns Christen ist es nicht immer so einfach. Es ist ja nicht so, dass wenn einer Christ wird, dann wird er ein ganz, ganz wunderbarer, toller, liebenswerter Mensch. Es braucht eine Weile manchmal, bis wir uns verändern. Das heißt, es ist nicht so, dass die sagen, guck mal, jetzt habt ihr endlich einen Grund, einander zu lieben und es geschieht. Nein, es ist vielmehr ein Ausdruck des Glaubens, lieben trotzdem, dass wir es nicht unbedingt verdient haben. Das heißt, er sagt, ich weiß, dass ihr ihn erkannt habt, weil ich sehe, wie ihr einander und vor allen Dingen sogar die Christen liebt, die gar nicht zu eurer Stadt gehören, die nicht zu dieser Ortsgemeinde Kolossi gehören, sondern auch in Jerusalem und überall sonst. Wäre das nicht schön, wenn Menschen, die aus dieser Gemeinde irgendwo zu Besuch kommen oder gehen, oder wenn Gäste herkommen und dann gehen sie zurück in ihre Gemeinde oder wo auch immer sie herkommen, und dann erzählen würden, wenn man sie fragt, ah, du hast Live-Besuch, wie war's denn? Und dieser Mensch würde sagen, boah, da ist eine Liebe, da ist eine Annahme, da ist einfach ein anderer Geist. Wäre das nicht schön? Und ich, bestimmt, und ich würde uns Mut machen, ich persönlich stelle immer wieder fest, wenn ich andere besuche, wie froh ich um meine Gemeinde bin. Weil ich merke, ja tatsächlich, bei aller Schwächen, die wir mit Sicherheit auch haben, wie jeder andere auch, wie jede Gemeinde auch, erlebe ich es immer wieder, dass mir Menschen begegnen in Liebe. Dass ich mich freue, sonntags hierher zu kommen. Dass auch Menschen, die vielleicht nicht zu dieser Gemeinde kommen oder nicht dazugehören, in dem Sinne, dass sie nicht in diese Ortsgemeinde gehören, mit Freude aufgenommen werden. Das ist ein gutes Zeichen. Und das ist für Paulus ein Merkmal des Glaubens oder der Erkenntnis von diesem Jesus Christus. Denn Jesus sagt, an der Liebe zueinander, also wie wir miteinander umgehen, werden die Menschen, die Gott nicht kennen, erkennen, dass ihr meine Kinder seid. Also da ist es ein großes Lob, das Epaphras über seine Gemeinde sagt. Und es ist kein Wunder, dass Paulus sagt, ich bin wirklich dankbar. Wir sind wirklich dankbar. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, wenn wir an euch denken, dann können wir nur in erster Linie danken. Das ist gut. Und übrigens, wenn er hier diesen Christus so hochhält und wir uns daran erinnern, was das Problem nochmal war, sie vergessen diesen Christus, wird hier schon offensichtlich, was Paulus vorhat. Er sagt, Kolosser, wisst ihr noch, zu wem oder an wen ihr zum Glauben gekommen seid? Es ist der eine Gott, Christus Jesus. Ja, hier wird schon sichtbar, die unterschwellige Frage, braucht ihr wirklich noch irgendwas oder irgendjemandem? Reicht dieser Christus nicht? Und dann geht er weiter und sagt, diese Liebe, die aus Glauben geboren wird, hat eine eine Grundlage. Sie ist aus etwas, sie steht auf etwas. Und zwar Hoffnung, die ihr im Himmel habt. Also er sagt, diese Liebe ist nicht von ungefähr, sondern der Glaube an Jesus Christus schafft eine Hoffnung. Und nur weil ihr diese Hoffnung habt, werdet ihr oder liebt ihr einander. Und diese Hoffnung ist im Himmel, sagt er. Übrigens, das ist unser Schatz. Ihr habt eine Hoffnung im Himmel, die von Gott verwahrt wird. Also wer hat schon mal was verwahrt in der Bank, in einem Schließfach? Sicher dort, oder? Ja, würde ich schon sagen. Wer hat schon mal was unter die Matratze gelegt und gehofft, da kommt keiner dran? Oder so manche einer hat wahrscheinlich auch schon mal, nicht von uns, einen Schatz vergraben. Ob er den wiedergefunden hat, weiß ich nicht. Oder als er ihn gefunden hat, ob das schon alles verrottet und vermodert war, weiß ich auch nicht. Aber hier verwahrt Gott diesen Schatz. Der ist sicher. Das heißt, er sagt, ihr habt einen Schatz bei Gott, auf den ihr baut und darum liebt ihr. Und er sagt, dieser Schatz ist eine Person. Und in dieser Person liegt alles. Dieser Schatz ist Christus selbst und all das, was er getan hat und all das, was wir in ihm haben. Wir als Christen glauben zum Beispiel, weil Jesus für meine Sünden gestorben ist und weil er auferstanden ist, weil Jesus lebt in Ewigkeit, werde ich auch mit ihm in Ewigkeit leben. Das ist eine Hoffnung, die wir haben. Und übrigens, wenn wir in Deutschland oder wahrscheinlich allgemein von Hoffnung sprechen, also ich hoffe, das Essen reicht heute oder ich hoffe, mein Sprit reicht, um bis nach Hause zu kommen, dann drücken wir eigentlich eine Sorge aus, dass ein bisschen habe ich Angst, dass es vielleicht nicht dem entspricht, was ich mir erhoffe. Also das ist eine Hoffnung, von der wir oft sprechen, die kann, und wir hoffen das, in Erfüllung gehen, aber sie muss nicht in Erfüllung gehen. Das ist nicht die Hoffnung, von der er hier spricht. Im Hebräischen gibt es eine Form, die ist eine abgeschlossene Zukunft. Also etwas, was in der Zukunft liegt, wird so ausgedrückt, als wäre das schon geschehen. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist Jesaja 9, wenn es darum geht, dass ein Kind geboren wird, der Retter Jesus Christus. Dann wird dort beschrieben, das wird in der Gegenwart beschrieben, im Deutschen. Aber es ist ja dort in Jesaja noch gar nicht geschehen. Es muss noch geschehen. Aber dort steht es so, als wäre es jetzt passiert. Im Deutschen ist es schwer auszudrücken, aber dort wird eine Art gebraucht, um auszudrücken, Gott hat etwas versprochen, hat etwas gesagt und der Prophet, der das weitergibt, sagt, Gott hat zwar gesagt, es wird noch geschehen, aber er drückt es so aus, als wäre es schon da. Das ist Hoffnung. Das heißt, die Christen hoffen nicht und bangen und denken, oh, hoffentlich ist es wirklich so, wie ich mir das vorstelle. Sondern sie wissen, es ist ein Wissen, eine Gewissheit, ja, ich werde bei Christus sein. Dort hört Schmerz und Leid, all das, was ich hier vielleicht ertragen muss, so wie ein Hiob, der sagt, Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen. Damit drückt er nicht aus, ach, passt schon, ich krieg das hin. Damit drückt er aus, trotz meines Leidens habe ich eine Hoffnung, die auf Gott baut. Das ist das Hoffen. Und diese Hoffnung gibt es nur in Christus. Und jetzt stellt euch mal vor, die Kolosser bauen ihre eigene Hoffnung ab. Sie höhlen ihre eigene Hoffnung aus. Sie überlegen auf einmal, reicht wirklich dieser Christus oder sollte ich vielleicht doch noch Engel anbeten? Ja, es gab da in Kolosser Leute, die gesagt haben, guck mal, es gibt eine Stelle, dort heißt es, Christus wurde ein bisschen geringer gemacht als die Engel. Deswegen sollten wir auch die Engel anbeten. Und deswegen hält Paulus diesen Christus hoch und sagt, Christus ist Gott. Er ist eure Hoffnung. Und wenn ihr ihn aus dem Blick verliert, dann verliert ihr den Schatz aus dem Blick. Und wenn ihr diesen Schatz aus dem Blick verliert, dann wird eure Liebe erkalten. Dann werdet ihr nämlich nicht mehr in dieser Liebe zueinander. Denn diese Hoffnung, die sorgt ja, dass wir auf den Himmel blicken, auf Christus blicken, und das sorgt dafür, dass wir von uns, von mir und von dir wegblicken, dass wir von unserem Egoismus wegblicken. Vergessen wir aber diese Hoffnung, schauen wir nicht mehr auf den Himmel, sondern schauen wir auf das Hier und Jetzt, auf meine Probleme, auf all das, was mir wichtig ist, dann habe ich ein Problem. Und ganz ehrlich, ich denke, in jedem von uns ist es so, dass wir, wenn wir nicht liebevoll mit dem anderen umgehen, dann ist der Grund eigentlich der, dass wir an uns selbst denken. Wenn ich mit meiner Familie genervt sonntags umgehe, dann hat es immer den Grund, dass ich pünktlich da sein will. Ob jetzt meine Familie dran schuld war oder ob ich eigentlich zu lang gebraucht habe. Aber ich finde immer einen guten Grund, warum jemand anderes schuld ist. Ich finde immer einen guten Grund, warum ich jetzt genervt sein müsste. In diesem Augenblick liebe ich nicht, weil ich an mich selbst denke. In diesem Augenblick blicke ich nicht auf Christus, sondern auf mich. Das tötet die Liebe zueinander. Blicke ich aber auf Christus in diesem Augenblick, dann kann ich von mir selbst wegsehen und dann kann ich dem anderen erst in Liebe begegnen. Und deswegen sagt er, die Hoffnung ist es, die diese Liebe hervorbringt. Er sagt, es ist eine Frucht des Evangeliums. Es ist eine Frucht, die in euch begonnen hat zu wachsen, als Epaphras euch von diesem Jesus erzählt hat. Und spannend ist, er sagt hier, dieses Evangelium, dieser Christus wird in der ganzen bekannten damaligen Welt gepredigt. Und die Menschen kommen zu glauben und alle haben dieselbe Frucht. Dieses Evangelium bringt Liebe hervor, Liebe zueinander. Eine Liebe, die ist eigentlich unmenschlich. Und er sagt, und euer Problem, diese Irrlehren, die ihr habt, die ist nur bei euch in Kolossee. Bei anderen, die haben andere Probleme. Aber das, was euch eigentlich ausmacht, das, was ihr mal gehört habt und geglaubt habt, das wird überall verkündet und überall bringt es die gleiche Frucht hervor. Und so macht er ihnen Mut und übrigens, er bestätigt auch diesen Epaphras, denn Epaphras ist verzweifelt, er predigt ihnen ja genau das, aber scheinbar wollen sie nicht mehr auf ihn hören. Und so bestätigt Paulus, das, was Epaphras erzählt, das erzähle ich auch. Ich habe die gleiche Botschaft, diesen Jesus Christus. Und interessant ist, wie er es hier ausdrückt, Epaphras ist ein Mitknecht oder in anderen Worten ein Sklave und ein treuer Diener. Er sagt, ihr könnt Epaphras glauben, denn er selbst gehört nicht sich selbst. Er ist ein Sklave Christi. Er gehört Christus allein und er predigt deswegen auch nur Christus allein. Deswegen könnt ihr ihm vertrauen und er ist ein treuer Diener dieses Evangeliums. Also kurz gesagt, eine wunderbare Mitarbeiter im Reich Gottes Beschreibung. Denk dran, wem du gehörst und sei dann treu. Und so macht er ihnen Mut und sagt hier schon, vertraut auf dieses Evangelium. Eigentlich total simpel. Aber wie schnell geschieht es auch bei uns, dass Dinge sich langsam einschleichen? Manchmal merken wir gar nicht, wie wir Christus zur Seite stellen. Manchmal merken wir gar nicht, wie andere Dinge uns regieren. Wenn wir zum Beispiel Angst haben, wo auch immer die Angst kommt, welchen Grund es auch immer gibt, dann lenkt uns die Angst. Dann unsere Entscheidungen, unser Verhalten, das, was wir tun, wird davon geprägt. Das heißt, die Angst ersetzt Christus. Oder die Frage nach verschiedenen Ideen, die wir heute in der Welt haben. Also es ist ja nicht so, dass wir heutzutage so viel klüger sind als die Kolosser. Ganz und gar nicht. Vielleicht haben wir anderes Denken, das uns prägt, aber auch wir sind dem Zeitgeist ausgesetzt. Auch wir sind dem Denken dieser Welt oder dem Denken unserer Gesellschaft ausgesetzt. Und das kann dafür sorgen, dass wir nach und nach diesen Christus nicht mehr im Zentrum haben. Und zwar in jedem Lebensbereich. Sei es Kindererziehung, sei es die Ehe, sei es, wie wir miteinander umgehen, sei es unser Geld, was auch immer. Ganz schnell kommt dieses Denken hinein. Oder auf der anderen Seite, Hauptsache ich verhalte mich richtig. Wenn ich sonntags in die Kirche gehe, ein bisschen was spende vielleicht und bete, dann passt das. Aber die Hoffnung ist kein Glaube im Sinne von tu dies oder lass jenes. Die Hoffnung ist eine Person. Und diese Person ist Jesus Christus. Und er sagt, ich bin die Liebe selbst. Und wenn du diese Hoffnung, an dieser Hoffnung festhältst, wirst du auch lieben. Das heißt, durch die Gedanken, die Paulus hier mitteilt, durch das Danken, das er hier hat, zeigt er den Kolossern jetzt schon etwas auf, was sie eigentlich haben und was sie ein Stück weit verlassen. Aber bevor wir das uns gemeinsam anschauen, was denn die Kolosser hier gelernt haben, würde ich gerne dir die Möglichkeit geben, darüber nachzudenken. Was hast du gelernt? Wir haben da ein fast komplett weißes Plakat. Und heute wollen wir das einfach so machen. Andreas, darf ich dich bitten, stell dich mal dahin. Du hast wahrscheinlich keinen Stift dabei. Doch, du hast einen. Wunderbar. Der Andreas stellt sich jetzt mal dahin und er schreibt einfach auf, was du gelernt hast. Was nimmst du aus dieser Predigt für dich, für die Gemeinde mit? Was soll dich in dieser Woche begleiten? Welche Hoffnung hast du? Was würdest du aufschreiben? Andreas schreibt fast alles aus, was ihr sagt. Jesus ist der größte Schatz. Solange er schreibt, dürft ihr gerne nachdenken. Wenn wir zu schnell sind, dann kommt Andreas nicht mit. Jesus ist der größte Schatz. Ja. Was ist dir noch wichtig geworden? Hoffnung ist Gewissheit. Dass ich nur lieben kann, weil er mich liebt. Andreas, schreib lieber schön als schnell, wir geben dir die Zeit. Das muss ja lesbar sein. Ich kann nur lieben, weil Jesus mich liebt. War das richtig? Ja. Ich kann nur lieben, weil Jesus mich liebt. Daran müssen wir uns immer wieder erinnern, gell? Noch ein Punkt vielleicht? Oder zwei?
Wir müssen Jesus wirklich erkennen.
Wir müssen Jesus wirklich erkennen. Für eine Sache ist, glaube ich, noch Platz, falls jemand noch was hat. Liebe ist Opfer. Wir opfern wenigstens unseren Egoismus. Liebe ist Opfer. Falls dir nach der Predigt noch was einfällt und du sagst, eigentlich würde ich das auch noch gerne aufschreiben, weil nächste Woche möchte ich mich vielleicht daran erinnern oder in zwei Wochen, dann darfst du dir einen Stift schnappen und mit deiner schönsten Schönschrift, mit der Sonntagsschrift, dort gerne noch was aufschreiben, damit wir als Gemeinde, wenn wir auf diese Reise gehen, diese Etappen vielleicht auch nachverfolgen können und all diese guten, hoffentlich verändernden Ausblicke uns nochmal erinnern können. Dankeschön, Andreas. Was haben denn die Kolosser gelernt oder was möchte der Kolosser ihnen geben? Ich glaube, das passt schon ganz gut. Das erste ist, wem all diese Ehre gebührt und all der Dank gebührt. Es ist Gott, der Christus gesandt hat und es ist Christus, der uns gerettet hat durch seine Tat am Kreuz. Dadurch haben wir Vergebung der Sünden erlangt. Und übrigens, das Evangelium beginnt nicht damit, dass Jesus geboren wird. Das Evangelium beginnt vor Grundlegung der Welt. Dort hat Gott sich diesen Plan schon gedacht. Und er drückt ihnen nochmal so hier anschaulich durch dieses Gebet aus, was sie eigentlich haben in diesem Glauben an Jesus Christus. Es ist die Hoffnung des Glaubens, der ihr Leben letztendlich vollkommen verändert. Er sagt hier eigentlich, nur Christus allein verändert euch. Ihr wurdet doch von Christus verändert. Das Evangelium hat Kraft. All das, was ihr danach bekommt, Philosophie, Religion, das hat keine Kraft. Es zerstört höchstens, es hat Zerstörungskraft, aber es hat keine Kraft, um zu verändern. Und da stellt sich tatsächlich, glaube ich, die legitime Frage, brauchen die wirklich noch irgendetwas? Und diese Frage sollten wir uns auch jeden Tag aufs Neue stellen. Brauchen wir wirklich irgendwas außerhalb von Christus? Und wir sind schnell dabei, dass wir sagen, nein. Und das ist gut. Aber ich glaube, das Nein wird erst dann sichtbar. Oder wie sagst du so schön, echte Erkenntnis wird erst dann sichtbar, wenn es auch Veränderungen in unserem Leben gibt. Also wenn wir so bleiben, wie wir sind, dann sind wir vielleicht gerettet. Aber wir haben nur wenig Erkenntnis von diesem Herrn. Denn je mehr wir ihn erkennen, je mehr wir seine Herrlichkeit sehen, je mehr wir verstehen, was er für uns getan hat, desto mehr wird es unser Leben verändern. Und dann werden Menschen hierher kommen und werden diese Liebe erleben. Das heißt, für dich, wenn du nicht jetzt diese Woche in die Arbeit gehst, Beruf, Uni, wo auch immer du bist, denk dran, deine Hoffnung ist eine Person und die ist Jesus Christus. Und diese Hoffnung ist die einzige, die trägt, weil das eine Hoffnung ist im Himmel, die Gott selbst aufbewahrt. Das ist ein Schatz. Da können Räuber und Motten und Rost dir diesen Schatz nicht nehmen. Alles andere, wie sagte der Hiob so schön, nackt bin ich gekommen, nackt werde ich gehen. Nichts nimmst du mit, wenn du eines Tages stirbst. Das Einzige, was du hast, ist das, was oben ist. Und das Einzige, was du oben haben kannst, ist, entweder du hast Christus und diese Hoffnung oder du hast sie nicht. Das ist unsere zweite Etappe in dieser Kolosserreise und ich hoffe, dass sie uns verändert, unser Herz verändert, jeden Einzelnen und vor allen Dingen, dass wir als Gemeinde verändert haben. Und nächstes Mal schauen wir uns an, wie Paulus weiterbetet, denn er bleibt beim Danken nicht stehen. Er sagt, ja, super, aber jetzt bitte ich noch für euch um so viel mehr. Und ich glaube, auch in uns steckt so viel mehr Hoffnung, weil dieser Christus so viel größer ist, als er jetzt schon in unserem Leben ist. Und das wollen wir uns nächste Woche anschauen. Amen. Denk an deinen Schatz diese Woche.